Im Sommer ging es mir relativ oder ja ziemlich schlecht und ich habe dann auch gemerkt, irgendwie ist es ein geistlicher Kampf, es ist ein Kampf in meinem Glauben. Und in der Zeit wurde ich auch angefragt, ob ich wieder predigen möchte. Und ich dachte so, weiß nicht, ob ich mir das jetzt leisten kann. Habe ich da die Kraft jetzt dafür? Und dann habe ich gemerkt, gerade weil es ein geistlicher Kampf ist, nutze ich das als Waffe und ich sage, ich predige. Ich wusste nicht, worüber ich predigen soll, aber auf Nachfrage, ob die anderen vielleicht einen Vorschlag hätten, kam der Vorschlag, ja, nimm doch mal so eine alte Geschichte, die wir alle schon ziemlich gut kennen, vielleicht so aus der Kinderbibel, Kinderstunde, und nimm die doch mal so richtig auseinander. Und ja, da habe ich gedacht, da weiß ich was, das nehme ich. Und ja, genau, darum wird es heute gehen, kleiner Spoiler im Bild. Und ich würde gerne zum Start einfach beten. Dankeschön. Ja, Jesus, ich danke dir, ich danke dir für dieses Wort, was du mir geschenkt hast. Ich danke dir, dass du in meinem Leben schon gezeigt hast, dass es Kraft hat, dass es Leben verändern kann, dass mein Leben verändern kann. Und ich bete, dass du uns heute offene Ohren und offene Herzen schenkst, dass wir dein Wort empfangen können. Und dass es bei jedem Einzelnen von uns hier in dem Raum, dass es Frucht trägt und dass es Veränderungen in ihrem Leben bringt. Amen. Viele von uns hatten früher, als wir klein waren, eine Kinderbibel. Und vielleicht könnt ihr euch an eure noch erinnern. Meine war so eine Kinderbibel, die ganz viele große Bilder hatte. Und da waren richtig schöne Bilder drin. Und manche waren aber auch ziemlich gruselig, ein bisschen wie das hier. Und die haben mir Angst gemacht. Und als ich als Kind dann durch die Bibel durchgeblättert habe, dann wusste ich schon ganz genau, wo diese gruseligen Bilder sind. Und dann habe ich die immer versucht zu überspringen, damit ich die nicht anschauen musste. Und wenn ich dann doch zufällig auf eins getroffen bin, dann habe ich schnell weitergeblättert, um es nicht länger anschauen zu müssen, weil ich halt Angst hatte. Und wenn wir ehrlich sind, lesen wir unsere Erwachsenenbibel auch oft so. Wir wissen, wo die schönen Bilder sind, die schönen Geschichten, die uns Mut machen, wo die stehen. Aber die unangenehmen, die schwierigen Texte, die werden oft schnell abgehakt oder hinter uns gelassen, weil wir sie nicht so verstehen. Zumindest ist es bei mir manchmal so. Aber diese Geschichten, in denen Gott sehr herausfordernde Seiten von sich zeigt, sind unglaublich wichtig für unseren Glauben. Und sie sind nicht einfach zu lesen, aber sie haben so eine große Bedeutung für unseren Glauben, die versteckt bleibt, wenn wir sie nicht lesen. Diese Geschichten sind vor allem dazu da, uns Menschen daran zu erinnern, dass wir ohne Jesus verloren sind. Sie machen klar, was es bedeutet, an dem ursprünglichen Ziel uns des Lebens vorbeizuleben. Ja, Sünde bedeutet, das Wort Sünde bedeutet wortwörtlich Zielverfehlung. Unser Leben soll eine Widerspiegelung Gottes Schönheit und Herrlichkeit sein. Stattdessen lebten wir als Sünder in einer Rebellion gegen Gott. Jetzt habe ich mich verloren, sorry. Die Geschichten zeigen deutlich, dass wir als sündige Menschen vor einem heiligen Gott nicht bestehen können. Wenn wir diese Geschichten nicht lesen und die schwierigen Seiten Gottes nicht begreifen, dann haben wir nur das halbe Evangelium, dann haben wir nur eine unvollständige Botschaft. Diese Geschichten sind wichtig, um uns zur Dankbarkeit zu führen, weil wir durch Jesus jetzt Frieden mit Gott haben können. Gott musste uns keine Rettung geben, aber durch seine Gnade und seine Liebe hat er einen Weg für uns gemacht, zu ihm zu kommen. Und Dankbarkeit spielt in unserem Leben so eine unglaublich wichtige Rolle und wird auch so stark angefochten vom Bösen. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, ist mir aufgefallen, dass ich immer wieder Höhen und Tiefen hatte und dazwischen auch ganz viele, ja, so richtig öde Ebenen, sage ich mal. Und in den Höhen war es einfach, bei Gott zu bleiben, weil es letztendlich nichts Besseres gab, als bei Gott zu sein. Und in den Tiefen war es sozusagen einfach, bei Gott zu bleiben, weil ich keine andere Wahl hatte. Gott war meine einzige Hoffnung. Aber in diesen öden Ebenen habe ich immer so schnell gemerkt, dass so schnell Abstand zwischen mir und Gott gekommen ist, dass ich irgendwie von Gott weggelebt habe. Und Gott hat mir gezeigt, was die Antwort, was das Problem ist, was mache ich denn falsch in diesen öden Ebenen. Und das, was ich euch heute weitergeben möchte, ist das, was Gott zu mir persönlich in mein Leben gesprochen hat. Aber weil in dieser Botschaft so viel Kraft steckt, die mein Leben verändern konnte, möchte ich sie mit euch teilen, damit ihr diese Kraft auch in eurem Leben erleben könnt. Das Problem, was Gott mir gezeigt hat, ist das Vergessen. Vergesslichkeit ist die Waffe des Bösen, um unsere Dankbarkeit zu zerstören. Wenn wir vergessen, was Gott in unserem Leben gemacht hat, wenn wir vergessen, wie gut es ist, gerettet zu sein, vergessen wir, wer Gott ist. Wenn wir vergessen, haben wir ganz schnell den Eindruck, wir bräuchten Gott nicht mehr. Und dann wird unser Gott ganz klein und unsichtbar für uns und unsere Mitmenschen, die wir eigentlich erreichen wollen. Und dann kommt immer mehr Sünde in unser Leben und wir fallen ständig und kommen nicht voran. Es kommt dann häufig vor, dass wir entmutigt sind und fragen, ja Gott, warum bin ich jetzt in diesem Loch gelandet? Was ist jetzt los? Wo bist du eigentlich? Und in den Situationen habe ich gemerkt, dass es oft Gott war, der an meinem Leben rüttelt und sagt, erinnere dich an wer ich bin. Wir wollen in jeder Phase unseres Lebens wollen wir eng mit Gott verbunden sein. Und dafür müssen wir uns jeden Tag neu erinnern. Und deshalb habe ich auch heute eine Geschichte ausgesucht, in die wir mal reinlesen wollen, die wir alle schon ziemlich gut kennen und vielleicht auch schon abgehakt haben, weil wir gedacht haben, da gibt es nichts mehr zu finden. Und ich möchte euch mal ermutigen, alle Voreingenommenheit, alles, was ihr vielleicht schon wisst, mal ein bisschen zur Seite zu legen und heute wirklich auf das Wort Gottes zu hören. Und dass jedes harte und herausfordernde Wort in dieser Geschichte eine umso größere Dankbarkeit in unseren Herzen erweckt, die unser Leben verändert. Wir schauen uns heute, wie in dem Bild schon angeteasert, die Geschichte Noahs und der Sintflut an. Ich möchte zuerst ein bisschen in die Vorgeschichte einsteigen. Wer war überhaupt Noah? Und wenn wir kurz einen Blick in die Stammbäume in 1. Mose Kapitel 4 und 5 werfen, finden wir es heraus. Sonst noch jemand, der gern die Stammbäume schnell überliest? Ich bin auch schuldig. Der erste Stammbaum in Kapitel 4 beginnt mit Adam. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie bekommen Kain und Abel und Kain ermordet Abel. Und dann wird dieser Stammbaum immer weitergeführt und es wird klar, dass die Nachkommen Kains böse Menschen sind, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und da entscheidet sich Gott dazu, seinen Stammbaum neu zu starten mit dem dritten Sohn Adam und Evas, Seth. Seth bedeutet wortwörtlich Ersatz. Und Seth ist der Ersatz für Abel. Und am Ende von 1. Mose 4 steht dann, damals fing man an, den Herrn anzurufen. Und dieser Stammbaum Seths wird dann in Kapitel 5 aufgeführt. Und diesmal beginnt er mit Gott. Ganz großer Unterschied. Und Gott schuf den Menschen. Und aus diesem Stammbaum entspringt Noah. Noah ist gerecht und vor Gott, er durch seinen Glauben und Noah steht zu Gott, wie alle Nachkommen Seths, im Gegensatz zum Stammbaum Kains. Und dann schaut Gott auf die Erde und wir lesen in 1. Mose Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde, und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur Böse. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das muss man erstmal sacken lassen. Diese drei Verse stehen heute im Mittelpunkt von meiner Predigt. Vers 5 gibt uns Auskunft über das Ausmaß der Sünde in der Welt. Und es lässt Gott nicht kalt. Da steht, dass Gott es bereut, den Menschen geschaffen zu haben. ganz großes Fragezeichen. Was ist da jetzt los? Hat Gott einen Fehler gemacht, den er jetzt bereut? Hat Gott nicht damit gerechnet, dass die Menschen sich so gegen ihn wenden würden? Der Ausdruck der Reue Gottes wird in der Bibel häufiger verwendet. Die Antwort auf diese Fragen ist nein. Gott macht keine Fehler und er bereut auch nichts. In 1. Samuel 15, Vers 29 steht, auch lügt der Ruhm Israels Gott nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen könnte, er müsste. In der Bibel kommt es häufig vor, dass Gott menschliche Gefühle zugesprochen werden oder Gott mit menschlichen Gefühlen beschrieben wird, die aber nicht die gleiche Bedeutung haben, wie sie für uns Menschen haben. Das hebräische Wort, das hier für Reue benutzt wird, ist das Wort Nacham. Und es wird oft mit Leid tun, tief seufzen oder tiefe Emotionen empfinden übersetzt. Es zeigt, was für einen krassen Schmerz Gott empfindet, wenn er sieht, welchen Weg wir Menschen gegangen sind. Und überraschenderweise steckt in diesem Wort so viel Liebe. Gott hat uns für Beziehung mit ihm geschaffen und er sehnt sich innigst danach, dass wir mit ihm leben. Und er gab uns die freie Wahl und wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Ihr müsst euch vorstellen, die Person, die ihr am meisten liebt hat, lehnt sich gegen euch auf, hasst euch, wünscht euren Tod, beginnt sich selbst und andere zu zerstören. Das wäre herzzerbrechend. Und es kommt nicht annähernd an den Schmerz Gottes heran, wenn wir sündigen. Und Gott muss die Sünde bestrafen. In 2. Mose 34, Vers 6 bis 7 steht, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Gott ist gnädig und er ist barmherzig. Gott hat Gnade im Gericht, aber es kann keine Gnade geben ohne Gericht. Er kann die Sünde nicht ungestraft lassen. Und er ist heilig, das war ja schon die ganze Zeit das Thema in unserem Gottesdienst, und sein Anspruch an uns ist, dass wir heilig sind. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott, steht in 3. Mose 19, Vers 2. Was bedeutet heilig? Heilig zu sein bedeutet, abgesondert zu sein. So wie Gott vom Bösen abgesondert ist, sollen wir vom Bösen abgesondert sein. Und ein guter Gott kann Schlechtes nicht tolerieren, ein heiliger Gott kann keine Fehler akzeptieren. Wenn er die Sünde nicht bestrafen würde, wäre er nicht gut. Es würde seinem Charakter widersprechen. Deshalb trennt uns die Sünde von Gott, was für uns den Tod bedeutet. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Agnes, du darfst das Bild aufmachen. Das ist Alex Honnold, das ist ein Kletterer, aber das ist kein normaler Kletterer, der entscheidet sich nämlich, ohne Klettergurt, ohne Sicherung zu klettern. Er macht Free Solos, so heißt es. Und in 2017 wurde er der erste Mensch, der den El Capitan, das ist dieser Fels hier, den man sieht, ohne Klettergurt bestiegen hat. Und dieser Fels ist 914 Meter hoch, müsst ihr euch das mal vorstellen. Der Fels hat den Anspruch an den Kletterer, perfekt zu sein. Gott ist ein bisschen wie diese Felswand. Um zu leben, muss der Kletterer sich an der Wand halten. Geht er seinen eigenen Weg, entscheidet er sich dazu, nicht mehr an Gott zu halten, fällt er. Der Fels ist dadurch nicht zu etwas Schlechtem geworden. Die Entscheidung des Kletterers führt zum Sturz. Es ist die Natur des Felsen, so wie es Gottes Charakter ist. Deshalb muss Gott die Sünde und den sündigen Menschen zerstören. Und das Schmerzhafte ist, er hat auch jedes Recht, uns als sündige Menschen abzulehnen und uns dem Erdboden gleichzumachen, weil wir uns gegen ihn aufgelehnt haben. In der Geschichte Noahs nimmt Gott sich vor, die Erde mit einer Flut zu bedecken, die alle Menschen und alle Tiere mit sich nimmt. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Gott warnt Noah vor der Flut und gebietet ihm, eine Arche zu bauen. Und er gibt den Menschen 120 Jahre lang Zeit, ihre Wege zu ändern, ihr Leben zu ändern und zu Gott zurückzukommen. Und Noah predigt auch die ganze Zeit, er will diese Leute mitnehmen. Aber niemand hört zu. Und irgendwann ist es soweit, Gott befiehlt, Noah mit seiner Familie und den ganzen Tieren in die Arche zu gehen. Und der Höhepunkt dieser Geschichte kommt schon, bevor der erste Regentropfen fällt, bevor irgendwas von Flut da ist. Da kommt nämlich dieser Vers, Agnes, du darfst sie auf die nächste Folie gehen. Und dieser Vers hat mich als Kind schon besonders gegruselt und auch, um ehrlich zu sein, auch heute noch. Und der Herr schloss hinter ihm zu. 1. Mose 7, Vers 16. Es gibt eine Tür und nur einen Weg, vor Gottes Gericht zu entkommen. Es gibt eine Deadline, die Gott setzt, und zu dem Zeitpunkt kommt niemand mehr in die Arche rein und niemand mehr raus. Das Urteil ist gefällt und wir sehen, was es bedeutet, von Gott abgetrennt zu sein. Das ist ganz schön ernüchternd. Und als ich die Geschichte gelesen habe, hatte ich immer ein Problem mit Gottes Gerechtigkeit. Gott, übertreibst du nicht ein bisschen? Musste das sein? Oft ist die Gerechtigkeit Gottes das, was uns an diesen Geschichten stört. Es ist falsch. Die Gerechtigkeit Gottes stört uns mehr als die Sünde. Solange wir die Sünde nicht so hassen, wie Gott sie hasst, und werden wir immer ein Problem mit Gottes Gerechtigkeit haben. Das Problem in der Geschichte ist nicht die Flut, die Gott schickt, beziehungsweise seine Gerechtigkeit, die ausfließt über die Menschen. Das Problem ist die Sünde, die den Menschen von Gott trennt. Die Sünde sperrt den Menschen aus der Arche, nicht Gott. Der Weg zu Gott war frei gewesen. Jeder hätte kommen können, wenn er, so wie Noah, den Namen des Herrn angerufen hätte und um Vergebung gebeten hätte. Aber niemand hat gehört. Ich möchte euch zeigen, dass die Gerechtigkeit Gottes etwas Gutes ist. Gottes Gnade schaltet nicht seine Gerechtigkeit aus oder überbrückt sie, sondern Noah ist genauso von Gottes Gerechtigkeit betroffen wie die Menschen außerhalb der Arche. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der amerikanische Pastor und Autor Timothy Keller sagt es in einer Predigt sehr schön. Er sagt, die gleiche Flut, die die sündigen Menschen am Boden zerdrückte, ist die Flut, die Noah in der Arche zum Himmel emporhob. Gottes Gerechtigkeit erlaubt uns, durch Jesu Opfer in seine Gegenwart zu kommen und mit ihm zu leben. Es steht irgendwie noch so die Frage offen, warum stand Noah gerecht vor Gott? Was war der Unterschied zwischen ihm und den Menschen, die gestorben sind? Und das ist super spannend. Die Antwort versteckt sich so ein bisschen in der Bauanleitung für die Arche. Wenn man das in Kapitel 6 liest, da beschreibt Gott, wie Noah die Arche bauen soll und er gibt ihm ganz genaue Anweisungen. Und da merkt man, wenn man sich da ein bisschen reinliest, kann ich nur empfehlen, schaut es mal zu Hause nach, dass Gott ziemlich Ahnung von Schiffsbau hat. Und die Arche war nicht nur fortgeschritten für seine Zeit, sondern bis zum 19. Jahrhundert. Und Gott sagt, er soll die Arche innen und außen mit Pech überziehen. Und das hebräische Wort für Pech an der Stelle ist das Wort Kofer. Und das Wort wird auch für Lösegeld oder Sühne verwendet. Ich musste auch die Bedeutung von Sühne nachschauen, weil mir das Wort fehlt in meinem Wortschatz. Also für die mit ähnlich kleinem Wortschatz, Sühne ist etwas, was jemand zum Ausgleich für eine Schuld oder ein Verbrechen auf sich nimmt oder nehmen muss. Es zeigt uns, dass es die Gnade Gottes war, die Noah rettet. Gott rettet Noah, indem er ein paar tausend Jahre später Jesus schickt, der an seiner Stelle stirbt. Das Opfer Jesu, das Blut Jesu, wie dieses Teer, hält die Arche dicht. Und wenn wir uns erinnern, Gott muss die Sünde bestrafen. Jemand musste sterben, damit wir leben können. Und das war Jesus. Jesus trug die Konsequenzen deiner Sünde. Und wenn du seine Vergebung annimmst, dann sieht Gott, dass das Opfer Jesu ausreichend ist. Und er ist gerecht und er bestraft dich nicht zweimal, sondern er sieht, einmal bestrafen hat gereicht und du bist gerecht vor ihm und du darfst zu ihm kommen. In Hebräer 11, Vers 7 wird Noahs Glauben auch schön zusammengefasst. Da steht, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. durch Gottes Gnade erhält Gott die Warnung vor der Flut. Noah, die eine Warnung von Gott über die Flut, die kommen soll. Und Gott befiehlt ihm, die Arche zu bauen. Aber Noahs Motivation ist was ganz Starkes, und das ist ein Wort, was wir nicht so gern haben. Und das ist das Wort Gottesfurcht. Durch Glauben kann Noah die Dinge tun, die er tut, aber das, was ihn antreibt, das, was ihn bewegt, ist die Gottesfurcht. Und das ist einer der Unterschiede zwischen Noah und den anderen Menschen. Ist ja, als der Regen fiel und das Wasser langsam anfing, die Dächer zu bedecken, da hat jeder Mensch auf dieser Erde Gott gefürchtet. Aber Noah hat Gott gefürchtet, als Gott zu ihm sprach. Ich möchte zu dem Beispiel von meinem Kletterer am Felsen zurückkehren, um das ein bisschen besser zu erklären. Gott reicht uns durch seine Gnade ein Sicherungsseil, und es ist dann unsere Entscheidung, ob wir uns einklinken und sagen, ja, ich nehme deine Vergebung an, und dann sind wir gesichert. In dem Beispiel ist die Gottesfurcht so ein bisschen wie die Höhenangst. Nicht die Höhenangst, diese krankhafte Höhenangst, die uns paralysiert. Ich meine hier das, so ein bisschen dieses Kribbeln, wenn man zu nah an der Kante von der Klippe steht und diese leise Stimme, die da dann sagt, ja, geh einen Schritt zurück. Dieser Instinkt, der da ist, um uns zu schützen und uns davor warnt, Fehler zu machen, damit wir nicht sterben. Durch Jesu Vergebung sind wir gesichert. Wir können fallen, aber wir sterben nicht, weil das Seil uns auffängt. Aber wenn du schon einmal klettern warst, weißt du, dass wenn man abrutscht, dass es nicht so wirklich Spaß macht, das jagt einem schon einen richtigen Schock ein. Und es macht keinen Spaß, weil es den Körper daran erinnert, was sein könnte, wenn man nicht gesichert wäre. Diese Höhenangst, dieses Kribbeln in den Füßen, es schärft unsere Instinkte, gibt uns Adrenalin, damit wir uns konzentrieren und wachsam bleiben, und es treibt uns dazu, den richtigen Weg zu gehen. Versteht mich nicht falsch, ich meine hier nicht die Angst, die davon kommt, dass man dem Seil nicht traut. Viele Menschen lehnen die Gottesfurcht ab, weil sie denken, oder weil sie so verstehen, dass wir aufpassen müssen, was wir tun, um nicht unsere Erlösung nicht zu verlieren. Aber das ist Angst aus Zweifel. Zweifel daran, dass Jesu Opfer nicht genug war, um uns von allen Sünden zu befreien. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden, steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Jesu Opfer war genug, und das Alte ist vergangen, und wir sind neue Menschen, und diese Veränderung ist unumkehrbar. Gott zu fürchten bedeutet, Gott zu kennen, seine Gerechtigkeit, seine Größe, seine Heiligkeit, die uns ja zermalmt hätte, zu respektieren. Und es ist ganz interessant, normalerweise, wenn wir uns vor etwas fürchten, führt es dazu, dass wir wegbleiben von diesem Objekt. Aber Gottes Furcht treibt uns zu Gott hin, damit wir in seiner Gnade Zuflucht finden, dass wir uns in ihm verstecken. So wie Noah sich in der Arche versteckt hat. Und Noah hat es im lebendigen Leibe erlebt. An dem Tag, an dem er und seine Familie aus dieser Arche gestiegen sind, wurde, glaube ich, nicht viel geredet. Da war wahrscheinlich ziemlich still. Ihr müsst euch vorstellen, jeder Mensch, jeder Freund, den Noah kannte, war jetzt tot. Ich glaube, die sind da mit wankenden Beinen rausgestolpert. Da war kein Ich mehr, sondern nur Gott. Da war kein, wer bin ich, dass ich das verdient habe? Da war nur, oh, was für ein Gott. Und das Erste, was Noah macht, ist, er baut einen Altar und er dankt Gott und er betet ihn an. Und dieser Altar dient auch als Denkmal, damit er nicht vergisst. Jesus starb an unserer Stelle, und es war nicht das Ende. Jesus blieb nicht im Grab. Jesus hat den Tod besiegt und er ist auch verstanden. Unsere Schuld ist nicht nur bezahlt, der Kontostand ist nicht mehr nur auf Null, sondern er ist auch 100% gefüllt. Gott hat uns obendrauf neues Leben geschenkt mit allem, was Jesus hatte. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und das Gleiche passiert bei Noah. Sie entkommen nicht nur der Flut in der Arche, sondern Gott bringt sie in eine ganz neue Welt. Und diese Welt erben sie letztendlich. Wir sind Erben geworden dadurch. In 1. Mose 8, Vers 1 steht, und Gott gedachte an Noah und er lässt einen Wind über die Wasser wehen, damit sie verdunsten. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass das Wasser zurückgeht und an einem ganz bestimmten Tag die Arche auf dem Gebirge Ararat aufsetzt. Und das ist genau der gleiche Tag, an dem Jesus viele Jahre später aus dem Grab stieg. Das kann man nachrechnen. Das zeigt nochmal, wie krass, wir werden eine neue Schöpfung, wenn wir Jesu Vergebung annehmen. Ich möchte ja zum Abschluss euch mit einem Text aus Epheser 2 nach Hause schicken. Ich finde es super, Dio hat vorhin schon vorgelegt mit Epheser 2. Ich lese die Verse, die davor kommen. Epheser 2, Kapitel 4. Die Band darf auch gerne schon nach vorne kommen, wenn ihr wollt. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Da bleibt wirklich nur diese Frage, die Gott mir gestellt hat, als ich hier diese Geschichte gelesen habe und gemerkt hat, wie schlecht ich eigentlich vor Gott stehe und dass es wirklich nur Gottes Gnade ist, die mich gerettet hat. Was machst du mit deinem neuen Leben? Greifst du das unfassbare Geschenk Gottes, das uns ermöglicht, tatsächlich so zu leben, wie Jesus gelebt hat, perfekt vor Gott, gerecht vor Gott? Zeigst du ihm Dankbarkeit, zeigst du Gott Dankbarkeit für dein Leben, indem du dein Leben reinhältst und es als Segen für andere gebrauchst?